Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo, ich bin Raquel und ich lese heute die Textstelle vor. Ihr kennt gerne die Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 14 bis 36 aufschlagen. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf. Er erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, die ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes vorgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du wirst mir die Wege des Lebens zeigen. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seines Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies aufgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn wohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Amen.
Was geht, Leute? Ziemlich langer Text, aber wir werden den runterbrechen auf das, was Gott uns heute dazu sagen möchte. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen heute Fortsetzung in der Apostelgeschichte und schauen uns heute die allererste Predigt seit Entstehung der Gemeinde an. Die allererste Predigt seit Entstehung der Gemeinde. Und diese Predigt kam von Petrus. Und diese Predigt war wahrscheinlich die beste Predigt, die Petrus je gehalten hat. Warum? Weil sich danach 3000 Menschen bekehrten. Es gab nur einen Prediger, oder es gab nur einen, der besser predigen konnte als Petrus. Wer war das? Jesus. Sehr gut. Aber was diese Predigt so gut machte von Petrus, war, dass Petrus Jesus predigte. Petrus verkündigte Jesus. Petrus predigte nicht seine eigene Meinung, sondern er predigte Gottes Wort. Diese Predigt verkündigt Jesus. Gottes Wort war Grundlage für seine Predigt. Dreimal zitiert Petrus in dieser Predigt aus dem Alten Testament mit einem einzigen Ziel, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Und genau das ist auch das Ziel meiner Predigt heute. Dass du erkennst, dass Jesus der Herr und Christus ist. Das ist mein Ziel, deshalb lasst uns beten. Jesus, Herr, wir wollen bekennen, dass du der Herr und Christus bist. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Jesus, hab Dank, dass du regierst, dass du auf dem Thron sitzt. Jesus, du hast es vollbracht. Und so bitte ich dich einfach, Herr, dass wir heute erkennen, wer du bist. Wir beten, Herr, dass du heute eingreifst, Herr. Wir beten, dass du heute Herzen weich machst, Herzen weich prügelst, Herr, und in diese Herzen einziehst. Jesus, wir beten, Herr, dass du Menschen heute begegnest, weil du auch heute noch wirkst. Auch du veränderst heute noch Herzen. Jesus, wir beten dich an, Herr, und bitten dich um deinen Segen, Herr. Danke. Amen. Genau, ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert. Punkt 1, Petrus erklärt Pfingsten. Punkt 2, Petrus predigt Jesus. Und Punkt 3, Petrus verfolgt ein einziges Ziel. Um nur einmal den Kontext zu nennen, wir haben in Apostelgeschichte 1 gesehen, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht und ihnen eine Verheißung gibt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gibt. In Apostelgeschichte 2, also zu Beginn dieses Kapitels, haben wir dann gelesen, dass Jesus den Heiligen Geist ausgegossen hat auf seine Jünger. Und die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was ist dann passiert? Die Jünger fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und nicht alle Juden haben verstanden, was die Jünger dort gesprochen haben. Und haben sich deshalb gewundert, Herr, was machen die da? Andere haben angefangen, über die Jünger zu lästern, zu spotten, sich lustig zu machen und haben sogar gesagt, ey, die Jünger sind bestimmt betrunken. Und genau da fängt Petrus mit seiner Rede an. Genau da fängt Petrus mit seiner Predigt an. Also Punkt 1. Petrus erklärt Pfingsten. Verse 14 bis 16. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Wir merken, hier spricht Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes zu mehreren tausend Menschen. Derselbe Petrus, der vor einigen Wochen Jesus dreimal verleugnete, spricht nun in der Öffentlichkeit zu mehreren tausend Menschen. Und hier sehen wir, welchen Unterschied der Heilige Geist macht. Aus einem ängstlichen Verleugner wird ein mutiger Bekenner. Das macht der Heilige Geist. Jesus starb in der Öffentlichkeit und genauso bekennt und predigt Petrus den Jesus in der Öffentlichkeit. Und weil Jesus in der Öffentlichkeit für uns gestorben ist, sollen auch wir in der Öffentlichkeit unseren Glauben an Jesus bekennen. In der Öffentlichkeit uns zu Jesus bekennen. Unseren Glauben ausleben. Und was Petrus also hier macht, ist, er erklärt die Ereignisse von Pfingsten anhand von Gottes Wort. Weil was hier passiert, ist etwas Göttliches. Was in diesem Text passiert, ist etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist etwas, was Gott getan hat. Gott hat den Geist ausgegossen. Und alles, was Gott tut, muss erklärt werden. Merkt euch das. Alles, was Gott tut, muss erklärt werden. Aber Gottes Handeln kann nur durch Gottes Wort erklärt werden. Gottes Handeln kann nur durch Gottes Wort erklärt werden. Was meine ich damit? Ohne Gottes Wort kann kein Mensch Gottes Handeln verstehen. Wir brauchen eine Erklärung, um Gott und sein Handeln zu verstehen. Diese Erklärung finden wir nur in Gottes Wort. Deshalb bin ich dankbar für den Impuls, weil wir gehört haben, wie wichtig es ist, dass wir unsere Bibel lesen. Wie wichtig es ist, dass wir unsere Bibel kennen, weil die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel sollte nicht einfach nur irgendein Dekoartikel sein in der Wohnung, die zu einem Christ gehört. Nein, wir Christen sollten dieses Buch lesen, bis es uns liest. Dieses Buch gehört aufgeschlagen und gelesen. Ohne Gottes Wort kann ein Mensch Gottes Handeln nicht verstehen. Und genau deshalb erklärt nun Petrus mit Hilfe eines Textes aus dem Alten Testament, was hier gerade abgeht. Weil Petrus sagt, was hier steht oder was ihr hier seht, ist das, was der Prophet Joel im Alten Testament bereits angekündigt hat. Verse 17 bis 20, da habt ihr es. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große Tag, der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Paulus zitiert hier aus Joel 3. Das, was zu Pfingsten passiert ist, ist also die Erfüllung dessen, was Gott bereits vor hunderten Jahren angekündigt hat. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann fällt uns auf, dass der Heilige Geist im Alten Testament nur auf einzelnen Menschen lag. Der Heilige Geist lag im Alten Testament nur auf bestimmten Personen oder auf Menschen, die besondere Aufgaben hatten. Nicht jeder Gläubige hat im Alten Testament den Heiligen Geist. Und deshalb ändert sich mit Pfingsten alles. Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist nicht nur auf besondere Menschen ausgegossen, sondern auf alle, die an Jesus glauben. Auf alles Fleisch, heißt es im Text. Auf alle Männer, auf alle Frauen. Auf das gesamte Volk Gottes. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt und zu ihm gehört, hat den Heiligen Geist empfangen. Guck mal, was Paulus sagt in Epheser 1, 13. Ein weiter, Bruder. Da heißt es, in Jesus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, der Heilige Geist ist keine Sonderausstattung im Leben eines Christen, sondern er gehört immer serienmäßig zu jedem Christen. Du kannst als Christ den Heiligen Geist nicht abbestellen. Das geht nicht. Ohne Heiligen Geist würde es nämlich keinen einzigen Christen geben. Jeder Christ hat mit seinem Glauben den Heiligen Geist empfangen. Und Freunde, was wir hier lesen, hat auch Bedeutung und Auswirkung für uns. Weil auch wir seit Pfingsten in einer bestimmten Zeit leben. Seit Pfingsten leben auch wir Christen hier in einer bestimmten Zeit und warten auf einen bestimmten Tag. Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist. Das bedeutet, mit Apostelgeschichte 2 oder seit Pfingsten
wovon Apostelgeschichte 2 berichtet, befinden wir uns in diesen letzten Tagen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns seit mehr als 2000 Jahren in den letzten Tagen befinden. Aber diese letzten Tage, sagt dieser Text, werden eines Tages enden. Diese letzten Tage werden enden, wenn der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Welcher Tag ist damit gemeint? Damit ist der Tag gemeint, an dem Jesus wiederkommen wird. Bis zu diesem Tag befinden wir uns in den letzten Tagen. Und bis zu diesem Tag leben wir in der sogenannten Gnadenzeit. Jeder von uns weiß, dass Jesu erstes Kommen auf diese Erde für uns Gnade bedeutete. Jesu erstes Kommen auf diese Erde bedeutet für uns Gnade. Sein zweites Kommen auf diese Erde wird sein Gericht einleiten. Wann Jesus kommt, sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel ist safe, indem dass sie sagt, dass Jesus kommen wird. Das bedeutet, wenn Jesus mit seinem zweiten Kommen das Gericht einleiten wird, sagt uns dieser Text auch, dass es nur eine einzige Möglichkeit geben wird, diesem Gericht zu entkommen. Wir haben gelesen, dass es nur eine einzige Möglichkeit der Rettung gibt. Und davon berichtet auch Joel. Den Vers zitiert er in Apostelgeschichte 2,21. Da heißt es: Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Dieser Herr ist Jesus allein. Der Name des Herrn lautet Jesus. Und genau das soll das Volk Gottes erkennen. Am Ende lesen wir: So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Deshalb ist meine Frage an dich: Kennst du diesen Herrn? Oder bekennst du vielmehr Jesus als deinen Herrn? Weil wenn wir die Bibel studieren, Leute, das ist so interessant, was zu Pfingsten passiert, weil die Bibel davon spricht, dass niemand Jesus als Herrn nennen kann, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Schaut mal, was Paulus in 1. Korinther 12,3 sagt. Es kann aber niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat alles verändert. Der Heilige Geist ermöglicht es uns, Jesus Herrn zu nennen. Petrus erklärt hier also, was zu Pfingsten passiert. Wir sehen also zwei Punkte aus dieser Erklärung. Erstens, Gottes Wort ist wahr. Egal, was Gott im Alten Testament angekündigt hat, es wird sich erfüllen. Zweitens, Gott erklärt sich selbst am besten durch sein Wort. Wenn du Fragen zu Gottes Handeln hast oder Fragen zu Gott hast, dann schau nicht in die Welt, dann schau nicht Nachrichten, sondern schau in Gottes Wort. Weil sich Gott in seinem Wort am besten erklärt. In Gottes Wort findest du auf jede Frage eine Antwort und Erklärung. Und ich bin ehrlich, eigentlich hätte doch Petrus seine Predigt mit diesem Vers, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, doch beenden können. Aber macht er nicht, weil er bis dahin kein einziges Wort über Jesus verloren hat. Das Ding ist, wir wissen doch, wie der Name des Herrn lautet. Wir wissen doch, wie das Ende der Predigt sein wird. Das Volk aber nicht. Und deshalb macht Petrus weiter, indem er Jesus predigt. Genau. Zweitens, Petrus predigt Jesus. In Vers 22 heißt es: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus. Und ist das nicht schön, dass diese Predigt mit den Worten Jesus beginnt? Die Botschaft, die Petrus hat, lautet Jesus. Und ich bin ehrlich, dieser Name polarisiert. Wenn du irgendwo in der Schule, Arbeitsplatz, in der Bahn diesen Namen ausrufst, die Leute werden gucken. Weil dieser Name verändert. Die Botschaft von Petrus lautet Jesus. Und was spannend ist, Petrus predigt Jesus in genau 4 Schritten. Petrus predigt Jesu Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Petrus predigt das Evangelium von Jesus Christus. Also fangen wir damit an. Petrus predigt Jesu Leben. Vers 22a. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener. Und ich bleibe hier einmal kurz stehen, weil ich es interessant fand, weil Jesus sich ja selber nie so vorgestellt hat. Jesus hat nie gesagt, Leute, ich bin Jesus, der Nazarener. Was Jesus gemacht hat, ist, er hat sich öfters als der Menschensohn bezeichnet. Aber nie als Jesus, der Nazarener. Also warum macht Petrus das hier? Zwei Gründe. Einmal, weil der Name im Allgemeinen, weil das der Name war, unter dem Jesus im Volk im Allgemeinen bekannt war. Also das Volk hat ihn so genannt. Und zum anderen war es Pilatus, der Jesus diesen Namen gab und ans Holz eingravierte. Hört mal zu, Johannes 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn dies war der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Das heißt, jeder, der diese Predigt von Petrus hörte, wusste, wer mit Jesus der Nazarener gemeint war. Da war keiner, der sich kein Bild von Jesus dem Nazarener machen konnte, weil jeder in der Stadt von Jesus gehört hat. Jeder in der Stadt hat gehört, welche Wunder Jesus getan hat. Jeder in der Stadt hat seine Werke gesehen. Und deshalb gab es keinen der dieser Zuhörer, die das Wirken Jesu verleugnen hätten können. Einmal komplett Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch die Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diese Menschen, die diese Predigt hören, haben Jesu Werke und Wunder gesehen. Sie haben Jesu Taten gesehen, ihm aber doch nicht geglaubt. Alle Taten und Werke Jesu geben doch vom Ding her Zeugnis darüber, wer Jesus wirklich ist. Johannes 5, 36. Denn die Werke, die mir der Vater gab, sagt Jesus, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. All die Zeichen und Wunder hätten ausreichen müssen, damit die Leute erkennen, wer Jesus ist. Wer Jesus wirklich ist. Weil wenn wir ehrlich sind, niemand war doch wie Jesus. Jesus war anders. Jesus predigte und lehrte in Vollmacht, wie es niemand vorgetan hat. Jesus vollbrachte Werke und Wunder, die nur hätte Gott tun können. Jesus machte Wasser zu Wein. Jesus ging auf dem Wasser. Er stillte den Sturm. Er mehrte Brote und Fische für mehrere tausend Menschen. Er heilte Kranke. Blinde konnten sehen. Lahme konnten gehen. Aussätzige wurden wieder rein. Tote wurden auferweckt. Welche Wunder brauchst du noch, um zu erkennen, wer Jesus ist? Diese Zuhörer kannten Jesu Werke, aber sie glaubten nicht Jesus. Johannes 10, 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Dieses Volk, zu dem Petrus hier predigt, diese 3000 Menschen, kannten Jesu Werke, aber sie haben Jesus dennoch nicht erkannt. Sie haben sich vielmehr gegen Jesus entschieden. Und dieses Volk war es auch, die ausriefen, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und das ist Punkt 2 von Jesu, von Petrus predigt? Petrus predigt Jesu Sterben, Vers 23. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Die Kreuzigung und der Tod Jesu waren kein Unfall. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war kein Unfall, sondern Gottes Weg, um diese Welt zu retten. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war auch kein Fehler Gottes. Gott hat keinen Fehler gemacht, sondern es war Gottes perfekter Plan. Es war sein guter Plan. Gott wusste ganz genau, was er da tut. Er hat seinen Sohn bewusst und gezielt dahin gegeben. Das war kein Ausrutscher. Das war kein Fehler, sondern das war ein Plan. Johannes 3, 16 bis 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Sehen wir? Jesu Tod am Kreuz hat Gottes Rettungsplan möglich gemacht. Gott hat Jesu Tod geplant, um diese Welt zu retten. Und obwohl es Gottes Plan war, dass Jesus am Kreuz stirbt, klagt Petrus trotzdem diejenigen an, die für Jesus die Todesstrafe gefordert haben. Er klagt die an, die ausriefen: Kreuzige ihn. Petrus sagt: Ihr habt Jesus gekreuzigt. Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen und ihr habt ihn getötet. Petrus macht deutlich, dass auch wenn Gott der Vater Jesu Tod am Kreuz vorherbestimmt hat, ist dies keine Entschuldigung für diejenigen, die Jesu Tod veranlasst haben. Keine Entschuldigung. Petrus sagt hier, dass diese 3000 Menschen, alle Zuhörer, den Tod Jesu zu verantworten haben. Das heißt, Petrus predigt Jesus den Gekreuzigten, den Menschen, die Jesus gekreuzigt haben. Jesus wurde durch die Hände von Sündern ans Kreuz geschlagen, damit Sünder in Jesus Rettung finden. Ja, Jesus ist gestorben. Ja, es war Gottes Plan, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und ja, Christus wurde auch ins Grab gelegt. Aber es ist doch nur die halbe Wahrheit. Wir sind auch nur bei Punkt 2b. Es gibt noch 2d. Das ist doch nur die halbe Wahrheit. Weil wir weiterlesen, dass das Grab Jesus nicht halten konnte. Auf Karfreitag folgt immer Ostern. Auf Jesu Kreuzigung folgt seine Auferstehung. Das heißt, wir lesen oder sehen an Ostern, dass du vielleicht Jesus in ein Grab legen kannst, aber dieses Grab niemals Jesus halten kann. Niemals. Deshalb kommt nun 2c. Petrus predigt Jesu Auferstehung. Vers 24, genau. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Gott hat nicht nur Jesu Tod geplant, sondern auch seine Auferstehung. Gott hat Jesus auferweckt, weil der Tod Jesus nicht im Grab halten konnte. Der Tod hat keine Macht über Jesus. Es ist für Jesus unmöglich, bei den Toten zu sein. Unmöglich, bei den Toten zu bleiben. Und das Spannende, was jetzt kommt, ist, Petrus vergleicht das Grab mit dem Bild einer Gebärmutter. Ich habe das nochmal mit Paulina Rücksprache gehalten, was da genau abgeht in der Gebärmutter. Und zwar ist es so, dass wenn ein Kind in einer Gebärmutter ist, dann wird dieses Kind niemals für immer in dieser Gebärmutter bleiben. Verstehen wir? Ziel ist doch, dass dieses Kind irgendwann herauskommt. Es gibt kein Kind, was jemals für immer in der Gebärmutter bleibt. Und genauso war es bei Jesu Grab. Dieses Grab war dafür bestimmt, dass Jesus wieder rauskommt. Dieses Grab konnte Jesu nicht halten. Das Grab war für Jesus wie eine Gebärmutter, die auf ihre Wehen gewartet hat. Nachdem Gott, heißt es in dem Text, die Wehen des Todes auflöste, konnte Jesus herauskommen. Und genau deshalb gehört Jesus nicht zu den Toten. Er konnte nicht bei den Toten bleiben, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und genauso wie Pfingsten im Alten Testament angekündigt wurde, wurde auch diese Auferstehung im Alten Testament schon lange angekündigt und prophezeit. Und deshalb zitiert Petrus hier nun David aus Psalm 16. Wir lesen in unserem Text einfach weiter, 25 bis 28. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Sowohl Jesu Sterben als auch seine Auferstehung wurden im Alten Testament schon lange prophezeit. Wir sehen aber, dass David in diesem Psalm oder in diesem Text nicht von seiner eigenen Auferstehung reden kann. In Vers 29 heißt es weiter: Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, sagt Petrus, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. David ist nicht die Erfüllung aus Psalm 16. David ist vor mehreren tausend Jahren gestorben und liegt immer noch in seinem Grab. Psalm 16 findet erst seine Erfüllung allein in Jesus, weil David nur vorausschauend von der Auferstehung gesprochen hat. Vers 30 bis 32. Da er, also David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Das heißt, wir sehen wieder, was Gott in seinem Wort ankündigt, erfüllt er auch. Denn Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und ich bin ehrlich, wenn wir uns draußen irgendwelche Religionen anschauen, müssen wir doch feststellen, dass ein Mohammed tot ist. Auch ein Buddha ist tot. Auch ein Papst stirbt, deshalb werden neue ernannt. Auch ein Dalai Lama stirbt, deshalb werden neue ernannt. Diese alle sind ganz still in ihrem Grab, weil sie tot sind. Nur einer ist auferstanden, und das ist Jesus. Amen. Nur einer ist auferstanden. Das heißt, wir dienen einem lebendigen Gott. Wir beten einen lebendigen Gott an. Keinen toten Gott. Deshalb macht auch dieser Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, gar keinen Sinn für uns Christen. Und gilt für uns Christen auch gar nicht, weil unsere Hoffnung niemals stirbt. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebendig ist, weil er auferstanden ist und lebt. Amen. Sehr gut. Das heißt, die Auferstehung von Jesus verändert alles im Leben von uns Christen. Und im Endeffekt liefert auch die Auferstehung von Jesu den Beweis dafür, dass Jesu Worte am Kreuz, dieses "Es ist vollbracht", tatsächlich eingetreten sind. Die Auferstehung Jesu liefert den Beweis dafür, dass Jesu letzte Worte am Kreuz tatsächlich eingetreten sind. Jesu Tod am Kreuz, hört mal zu, Jesu Tod am Kreuz ist keine Niederlage, die durch die Auferstehung in einen Sieg umgewandelt wurde. Nein. Die Auferstehung beweist die Kreuzigung, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat. Jesus hat am Kreuz über Sünde, Tod und Satan gesiegt. Und die Auferstehung beweist diesen Sieg. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre sein Tod unnötig. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann sagt Paulus sogar, wären wir die elendsten Menschen von allen. Aber Paulus sagt weiter in 1. Korinther 15, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung auch vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und dafür sind wir alle Zeugen, predigt Petrus. Zeugen berichten im Endeffekt immer davon, was sie gesehen und gehört haben. Und schaut mal, welche wunderbare Folge eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hat. Machen wir weiter, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Da sagt derselbe Petrus, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus kann nicht von dem schweigen, was er gesehen hat. Wir sehen, dass der Heilige Geist uns Jünger befähigt, Zeugen zu sein. Uns Mut schenkt, Jesus zu bekennen. Uns Kraft gibt, Gottes Wort zu reden. Und wenn du zu Jesus gehörst und sein Jünger bist, dann sollte es auch für dich unmöglich sein, nicht von Jesus zu reden. Hast du Jesus gesehen? Hast du seine Stimme gehört? Hast du erlebt, wie Jesus deine blinden Augen sehend gemacht hat? Hast du erlebt, wie Jesus deine tauben Ohren hörend gemacht hat? Hast du erlebt, wie er dich geistlich Toten lebendig gemacht hat? Hattest du eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen? Wenn ja, dann sollte es auch für dich unmöglich sein, nicht von Jesus zu reden. Auch für dich sollte es dann unmöglich sein, zu schweigen. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist auch du mit dem Heiligen Geist erfüllt, welcher dir Kraft geben wird, Jesus zu bezeugen und ihn zu bekennen. 100%. Und ich bin ehrlich, nicht jeder von uns ist dazu berufen, hier zu stehen und Jesus zu predigen. Bin ich ehrlich. Aber die Bibel sagt, dass jeder von uns berufen ist, Jesu Zeuge zu sein. Und dafür musst du nicht auf einer Kanzel stehen. Deine lauteste Predigt ist dein Leben. Mit deinem Leben sollst du Jesus bezeugen. Sollst du Jesus bekennen. Und im Endeffekt ist genau das doch auch das, was einen rettenden Glauben ausmacht. Ein rettender Glaube ist doch immer ein bekennender Glaube. Das sagt Paulus in Römer 10, 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Bekennst du Jesus als Herrn, als den Auferstandenen? Jesus ist wahrhaftig auferstanden und genau dafür sind wir Zeugen, Freunde. Deshalb lasst uns zum letzten Punkt kommen. Petrus predigt Jesu Himmelfahrt. Vers 33. Genau. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist, also Jesus, und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren. Das haben wir in Apostelgeschichte 1 gelesen. Jesus, Gottes Sohn, sitzt nun auf dem Thron. Er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und Gott hat seinen Sohn über alle Maßen erhöht. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Schau mal, was Paulus in Philipper 2, 9 sagt. Darum hat ihn Gott, also Jesus, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, da haben wir es wieder, alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott der Vater hat seinen Sohn erhöht. Vom Himmel aus hat Jesus den Heiligen Geist auf die Jünger ausgegossen. Und das, sagt Petrus, ist das, was ihr Leute hier seht gerade. Und genauso wie Pfingsten im Alten Testament angekündigt wurde, Jesu Auferstehung und Sterben angekündigt wurde, wurde auch die Himmelfahrt im Alten Testament angekündigt. Und deshalb zitiert Petrus nun aus Psalm 110. Das lesen wir in den Versen 34 bis 35. Da heißt es: Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlegen werde, als Schemel für deine Füße. Wenn hier steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, dann meint dies, dass Gott der Vater zu Gott dem Sohn gesprochen hat. Weil Gott Jesus, der Sohn, sich jetzt zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat. Genau das hat sich mit Jesu Himmelfahrt erfüllt. Jesus sitzt nun zu Rechten Gottes. Er hat Gottes Auftrag vollendet. Jesu Mission endet mit Himmelfahrt. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er ist König, er ist mächtig, er ist souverän. Und schau mal, wie lustig das ist. Alle seine Feinde sind nicht mehr als ein Hocker, wo Jesus seine Füße darauf stellen kann. Sehen wir, was Jesus für ein mächtiger Gott ist. Und weil er so mächtig und souverän ist, brauchen wir in dieser Welt keine Angst zu haben. Keine Angst, weil Jesus alles unter Kontrolle hat. Er hat diese Welt überwunden. Und deshalb lasst uns zum Schluss anschauen, warum Petrus diesem Volk überhaupt predigt. Oder welches Ziel Petrus mit seiner Predigt verfolgt. Punkt 3. Petrus verfolgt ein Ziel. Kapitel 2, 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das Fazit der Predigt lautet also: Jesus ist Herr und Christus. Jesus ist der Herr, in dem Rettung zu finden ist. Aber hier ganz am Ende finden wir noch einen ganz, ganz wichtigen Zusatz. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und ich habe mir so überlegt, was wäre, wenn jemand von diesen 3000 Leuten aufstehen würde und sagen würde: Ey Petrus, wer denkst du euch, wer du bist? Ich war bei dieser Kreuzigung gar nicht dabei. Ich habe gar nicht gesehen, wer ihn da rangeschlagen hat. Und ich habe auch nicht verbal ausgerufen: Kreuzige ihn. Wie kannst du mich denn dabei anklagen? Und trotzdem sagt Petrus zu allen, die da waren: Ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen. Er konfrontierte sie mit ihrer ganz persönlichen Schuld, unabhängig davon, ob sie dabei waren oder nicht. Weil auch sie in Rebellion gegen Gott lebten, weil auch sie sich gegen Gott auflehnten, weil auch sie sündigten, weil auch sie gegen Gottes Willen und sein Wort handelten. Auch sie waren schuldig am Tod des Herrn, denn Jesus musste auch für ihre Sünden sterben. Das bedeutet, auch wenn du und ich nicht physisch bei dieser Kreuzigung dabei waren, sind auch wir schuldig und verantwortlich für Jesu Tod. Auch wir haben uns schuldig gemacht an Jesu Tod, weil wir gesündigt haben. Guck mal, was Paulus in Römer 3 sagt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, denn alle haben gesündigt. Auch du, der du hier sitzt und von dem Jesus gar nichts wissen möchtest. Auch du hast gesündigt. Weil alle gesündigt haben und alle die Herrlichkeit Gottes verfehlen, die sie haben sollten. Mit unseren Worten würden wir wahrscheinlich nie aussprechen: Kreuzige ihn. Aber unsere Taten bezeugen viel zu oft etwas anderes. Mit unseren Taten drücken wir viel zu häufig aus: Kreuzige ihn. Deine und meine Sünde sind ein lautes Kreuzigen in unserem Leben. Weil jede Sünde immer gegen Gott ist. Es gibt keine Sünde, die nicht gegen Gott ist. Es gibt keine Sünde, die nicht schreit, kreuzige ihn. Deine und meine Sünden haben Jesus gekreuzigt. Deine und meine Sünden schreien täglich, kreuzige ihn. Das heißt, unsere Sünde macht uns nicht nur schuldig für den Tod Jesu, sondern machen uns auch schuldig vor Gott allgemein. Und das bedeutet, dass wir Erlösung brauchen, das bedeutet, dass wir Rettung brauchen. Und dieser Retter, dieser Erlöser, das will Petrus uns predigen, ist allein in Jesus zu finden. Jesus allein ist dieser Retter und Erlöser. Deshalb, mein Freund, erkenne heute von Neuem oder auch zum allerersten Mal, dass du Jesus brauchst. Ohne Jesus sind wir verloren und ohne Jesus können wir nichts tun. Prüf dich, bitte, mein Lieber. Prüf dich, ob dein Glaube echt ist. Prüf dich, ob du zu Jesus gehörst und prüf dich, ob du einen bekennenden und rettenden Glauben hast. Wenn nein, dann tu Buße. Dann tu Buße und komm vor den Thron Gottes. Wenn du aber zu Jesus gehörst, dann prüfe die Bereiche, in denen du noch in Sünde lebst, in denen du noch täglich Jesus kreuzigst. Prüfe das. Und auch für dich gilt, tu Buße und komm vor den Thron Gottes. Komm mutig vor den Thron. Jesus steht mit offenen Armen und wartet auf dich. Er wartet auf dich und er lädt dich ein. Und das Schöne ist doch, Jesus sitzt nicht nur auf dem Thron und er regiert, nein, er tritt auch für uns ein. Er ist doch unser Fürsprecher und er betet doch für uns, dass unser Glaube nicht aufhöre. Er tritt vor Gott für dich und mich ein. Deshalb, mein Freund, was machst du mit dieser Predigt? Wir werden das nächste Mal hören, dass sich 3000 Menschen bekehrten. 3000. Und da heißt es in der Reaktion, es traf sie ins Herz. Was hat diese Predigt heute mit dir gemacht? Prüf dich, ob dein Glaube echt ist. Komme zu Jesus. Das ist meine Einladung. Er will dich retten. Er will dich erlösen. Gib ihm von Neuem oder zum allerersten Mal dein Leben und erkenne und bekenne, dass er allein Herr ist. Amen. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir wollen bekennen, dass du Herr bist. Jesus, wir danken dir für dein Wort und danken dir, dass du kein Gott bist, der schweigt. Danke, dass du durch dein Wort zu uns redest. Jesus, Herr, und wir wollen bekennen, dass in dir allein Rettung möglich ist. Wir wollen bekennen, dass jeder, der deinen Namen anruft, errettet wird, auch heute noch. Und so bitte ich dich einfach von ganzem Herzen, Herr, dass du heute unsere Herzen triffst, dass wir erkennen, dass du Herr bist, dass wir Veränderung brauchen, Herr. Ich bete, dass niemand hier diesen Raum unverändert verlässt, Herr. Ich bete, Herr, dass du dich jedem von uns neu zeigst heute. Und so wollen wir dir neu unser Leben geben. Wir wollen dich anbeten, Herr, weil wir keinen toten Gott haben. Wir haben einen lebendigen Jesus, Herr. Du bist auferstanden. Das bekennen wir, das wollen wir ausrufen, das wollen wir aussingen, Herr. Unser Herz freut sich, weil du auferstanden bist, du lebst. Und weil du lebst, werden auch wir leben, Herr. Wir danken dir für diese Hoffnung, die du uns schenkst. Jesus, Herr, lass uns sie jeden Tag neu erkennen und niemals vergessen, Jesus. Darum bete ich in deinem wunderbaren Namen. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!